kann passieren, dass man sich mal darüber Gedanken muss, kann ich eine Veranstaltung aufsperren, muss ich sie absagen, muss ich sie unterbrechen. Und da sollte man sich bei solchen Dingen zumindest das Handwerkszeug zurechtlegen können, mal davon gehört zu haben, wie setzt sich das Thema höhere Gewalt denn zusammen.
Vollkommen Martin, richtig.
Das ist ein klassischer Moment für ein Glöckner-Zitat.
Aha. Das Schöne ist, dein Ansatz mit dem Handbuch, das war schon mal ganz fantastisch, weil in meinem Lieblingshandbuch, nämlich dem Bürgerlichen Gesetzbuch, steht an keiner Stelle eine Definition der höheren Gewalt.
Fair und gerecht. Zwischen Paragraphen und Eventalltag.
Ja, und da sind wir wieder. Martin, ich habe dir schon gesagt, heute ist ein sehr ernstes Thema dran. Heute wird weder gelacht noch gefeixt. Heute ist ein hoch ernsthaftes Thema dran, die höhere Gewalt.
Vollkommen richtig. Sehr prägend, gerade eben auch für die Veranstaltungsbranche in den letzten Jahren. Und wir haben allerdings ja auch besprochen, bevor es jetzt hier wirklich mit der Stimmung nur noch steil bergab geht, erst einmal etwas.
Du weißt, dass wegen diesem Witz Thomas Gottschalk massiv angezählt worden ist. War es Thomas Gottschalk oder war es? Es war auf jeden Fall bei Wetten, dass.
Naja, sagen wir es einmal so. Wir dürfen ja immer noch sagen, was wir denken. Wir dürfen ja hier genauso reden wie daheim. Wir sind ja im Grunde unter uns. Und auf jeden Fall war ja meine Idee, wir steigen mal mit etwas ein, was grob höhere Gewalt ist. Weil es ist das Mysteriöse, das Unerklärliche. Damit dürfen sich deutsche Gerichte auch auseinandersetzen. Und da würde mich mal interessieren, wie würdest du einen solchen Fall des Mysteriösen entscheiden? Eine der schönsten Entscheidungen der letzten Wochen.
Ende. Moment, ich setz mich aufrecht hin. Ich möchte leicht die Majorität eines Entscheiders einnehmen. So,
Moment. Wunderbar. Ende Dezember 2023. Bundesverwaltungsgericht als letzte Instanz hier entschieden. Was ist geschehen? August 2018. Ein fürchterlich schwitzender Jurastudent sitzt im ersten Staatsexamen. Warum? Sein letzter Versuch. Jetzt muss es klappen. Er zieht alle 6 Klausuren durch. Unter uns gesprochen, der Fall spielt in Nordrhein-Westfalen. Im schönen Bayernland sind das doppelt so viele ungefähr. Aber
ich mag, wie du subtil immer mal auch so ein bisschen das Bundesland-Bashing reinbringst. Ja, das, also es bringen eigentlich nur Abiturienten und Juristen. Alle anderen
natürlich
ignorieren es so weg, aber verstanden.
Gut, auf jeden Fall, er schreibt seine 6 Klausuren oder zumindest am Schluss liegen die 6 Klausuren vor. Das Prüfungsamt denkt sich, mein lieber Schieber, so gut war der doch noch nie. Das hat er nicht geschrieben. Sie prüfen nach und stellen fest, der Mann hat einen Zwilling. Er ist seinem Bruder zum Verwechseln ähnlich, eineiige Zwillinge. Der Zwilling hat es geschrieben. Es wird ein Gutachten eingeholt, ein Schriftgutachten. Und es kommt heraus, er hat tatsächlich die Klausur nicht geschrieben. Aber es kommt auch heraus, der Zwilling hat sie ebenfalls nicht geschrieben. Ist er jetzt durchgefallen oder hat er es bestanden?
Jetzt, also Moment, das musst du jetzt bitte nochmal. Er hat sie nicht geschrieben und der Zwilling auch nicht.
Vollkommen richtig. So das Gutachten, das
ja,
vom
da sind wir ja leider bei dem alten Rechtsgrundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Also wenn man niemandem die Schuld nachweisen kann, dann muss man ja im Zweifel, wobei das sicher unterschiedlich ist, es hat ja mal ein Richter betont, Moment, nur ich muss Zweifel haben, ja? Nicht die Kraft des Faktischen. Aber theoretisch muss man sagen, wenn man die Schuld nicht per se nachweisen kann, dass es jemand anderer war, dann kann man ihm ja eigentlich nicht unterstellen, dass er in dem Moment nicht einen Krampf in der Hand hatte, sonstiges und es nicht untergebracht hat. Ich frage mich vielmehr, warum der Zwilling den schon von Anfang an geschrieben hat.
Nein, es waren alle 6 Klausuren. Es waren alle 6 Klausuren derselbe Verfasser und es war weder er noch sein Zwillingsbruder.
Ein Drilling gab es aber nicht.
Zumindest haben die nie von einem Drilling erzählt.
Also und in dem Zusammenhang kann man ja mal in die Schwerkriminalität abdriften. Ja, im schweren KDW-Raub ist ja bis heute bekannt, dass es definitiv einer von zwei Zwillingen, also einer von zwei Brüdern eines berühmten Berliner Clans war. Aber weil man durch die eindeutige DNA bei den Zwillingen, es waren eineige Zwillinge, nicht nachweisen konnte, welcher von beiden, sind bis heute beide auf freiem Fuß. Exakt. Insoweit würde ich sagen, der gute Mann ist nicht durchgefallen.
Vollkommen richtig. So auch das Bundesverwaltungsgericht in der Sache. Die haben gesagt, uns sind Mysterien sowas von Latte, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Es liegt bei euch, liebes Prüfungsamt. Die Leute stehen vor euch, die müssen sich mit Ausweis nachweisen. Wie kann es passieren, dass irgendjemand 6 Klausuren schreibt, sich mit Ausweis nachweist und das dann am Schluss nicht ist und dann hinterher kommen und sagen, ja, Moment einmal, er war es nicht, aber der, von dem wir es denken, der war es auch nicht, aber irgendwie ist doch gemein. Nein, vollkommen richtig, da galt in dubio pro reo, wenn hier das System versagt hat, soll es nicht sein Schaden sein.
Martin, jetzt frage ich mich nur, warum muss man in Bayern 12 Klausuren schreiben?
Ja, fairerweise 11. 11.
11 Klausuren, okay, Rechnen ist mal nie eure Stärke als Juristen, verstanden. Mhm. Also doppelt so viel von 6 ist 11. Aber ich frage mich, warum muss man 11 Klausuren schreiben, wenn eine gewisse Lebenszeit, die ich als Nicht-Jurist mit dir verbracht habe, dazu führt, dass ich einfach so einen Fall einfach hier mal weggroove. Ja? Das muss man auch mal festhalten.
Siehste. Aber jetzt, wir schreiben ja nicht nur sowas, sondern wir haben ja
um Gottes Willen, du weißt, was für eine hohe Achtung ich vom Amt der juristischen Würdenträger und sonstiger Beteiligter, wobei das Witzige ist, Jurist ist ja nicht geschützt. Ich finde es ja immer wieder großartig, ich könnte mir eigentlich Jurist auf meine Visitenkarte schreiben. Das wäre zwar, ich fände es zwar moralisch verwerflich, aber es ist ja nicht geschützt. Aber lass uns zur
Rechtsbeistand. Rechtsbeistand. Ein Titel, der wie so vieles wie Heilpraktiker aus einem eher dunklen Kapitel der deutschen Geschichte kommt.
Oh ja, da fröstelt es mich schon. Das machen wir irgendwann bei unseren Schauergeschichten, wenn wir dann einen neuen Podcast auflegen, Schauergeschichten und unterwegs mit dem Nachtwächter. Ja, das machen wir dann gesondert. Höhere Gewalt.
Höhere Gewalt.
Ein Kapitel voller Missverständnisse und in der auch dunklen, für Messen und Veranstaltungen dunklen Zeit zwischen 2020 und 2023 umfangreich bemüht. Wie wollen wir einsteigen?
Weißt denn du noch, was du am 28.02.2020 getan hast?
Aber selbstverständlich, da bin ich auf einer Messe gesessen und zwar auf aber es war eine Endverbraucherveranstaltung. Die hat noch ganz gut funktioniert und dann wurde es dubios. Dann haben damals Jens Spahn als noch Gesundheitsminister, hat damals noch gesagt, naja, so Veranstaltungen ab 1000 Leute sollte man vielleicht mal weglassen. Ja. Es gab, glaube ich, einen Patienten in ganz Deutschland. Alle sind durchgedreht und wir haben noch Masken und Kittel nach China geflogen mit Bundeswehrmaschinen.
Und haben interessanterweise, der eine Patient ist ja auch auf einem Messegelände aufgetaucht. Zwar nicht hier bei uns, aber das war dann trotzdem erstmal im Rahmen einer Großveranstaltung. Und ich habe hier einen Artikel vom 2.3.2020 aus dem Handelsblatt, in dem Jens Spahn ein Interview gegeben hat. Und geschrieben wurde, oder er in seinem Interview gesagt hat, Schließungen ganzer Unternehmen als Schutzmaßnahme sieht der Minister skeptisch. Es komme dabei auf den Einzelfall an. Das lokal tätige Handwerksunternehmen sei anders zu bewerten als ein internationaler Konzern, bei dem regelmäßig Mitarbeiter aus dem Ausland kämen. Soweit so gut, aber es geht noch weiter. Ähnliches Augenmaß forderte Spahn auch im Umgang mit Großveranstaltungen. Als Minister könne er nicht alle Veranstaltungen absagen. Die örtlichen Gesundheitsämter würden jeden Einzelfall anhand von festgelegten Kriterien abwägen. So hänge die Bewertung vom Teilnehmerkreis auch von Faktoren wie der Belüftung des Veranstaltungsorts ab.
Ja, das war eine spannende Ära. Also wenn man sich das jetzt mal wieder so rekapitulierend aufliest, das war wirklich eine spannende Ära, wo ja viel Missverständnisse und Diverses gewälzt wurde. Wobei bei den Missverständnissen war ja besagte höhere Gewalt auch ein wichtiges Thema. Ich erinnere mich an einige Telefonate mit Kollegen, wo dann gefragt, ja, wer stellt denn jetzt die höhere Gefahr, oder Gebildete haben sie ja dann Force Majeure genannt. Also wer stellt denn jetzt die Force Majeure fest? Und wir haben ja gesagt, die stellt keiner fest. Das kann man danach klären lassen, ob es jetzt höhere Gewalt ist oder nicht. Aber es gibt ja kein Handbuch, wo drin steht, wenn die drei Faktoren vorliegen, ist es höhere Gewalt. Deswegen nenne ich es ja immer das missverstandene Wesen. Was ist höhere Gewalt? Und da gibt es ja zig Themen, Martin, wo das Verbindungen hat. Also ist es jetzt höhere Gewalt, wenn ein Mitarbeiter trotz vierfacher Ankündigung durch die Medien, dass es am nächsten Tag zu Schneefällen kommt, zu spät kommt und alle anderen Kollegen pünktlich sind? Ist es dann höhere Gewalt für ihn? Also das sind so diese Themen, das geht in so viele Bereiche rein. Deswegen lass uns doch mal ergründen, und darf gleich für die Zuhörer, wir werden ja heute nicht sagen, was ist höhere, also wann liegt höhere Gewalt konkret vor, weil das muss im Einzelfall geprüft werden, aber wir geben wichtige Hinweise, die auch bei der Entscheidungsfindung herausragend sind. Da möchte ich nur gleich spoilern. Man wird als Veranstaltungsleiter oder Ähnliches ja irgendwann mal in die Verlegenheit kommen, vielleicht, das wünsche ich keiner, aber es kann passieren, dass man sich mal darüber Gedanken muss, kann ich eine Veranstaltung aufsperren, muss ich sie absagen, muss ich sie unterbrechen. Und da sollte man sich bei solchen Dingen zumindest das Handwerkszeug zurechtlegen können, mal davon gehört zu haben, wie setzt sich das Thema höhere Gewalt denn zusammen.
Vollkommen Martin, richtig.
Das ist ein klassischer Moment für ein Glöckner-Zitat.
Aha. Das Schöne ist, dein Ansatz mit dem Handbuch, das war schon mal ganz fantastisch, weil in meinem Lieblingshandbuch, nämlich dem bürgerlichen Gesetzbuch, steht an keiner Stelle eine Definition der höheren Gewalt. Es steht an zwei, drei Stellen, was passiert bei Ereignissen höherer Gewalt. Die befinden sich witzigerweise hauptsächlich alle im Reiserecht. Also wenn der Taifun den kompletten Strand verwüstet, was habe ich dann für Ansprüche gegen meinen Reiseveranstalter. Aber es steht nirgendwo, was muss der Taifun machen, um als Ereignis höhere Gewalt angesehen zu werden. Und da hilft uns die Rechtsprechung weiter. Das wurde Schritt für Schritt schon lang vor der Corona-Pandemie durch den Bundesgerichtshof festgelegt und es gibt eine relativ kurze Definition. Es ist ein von außen kommendes und auch durch äußerste vernünftigerweise zu erwartendes Sorgfalt, nicht abwendbares Ereignis. Gut, also es muss von außen extern kommen. Jetzt lassen wir mal Corona außen vor. Gehen wir mal in einen anderen Bereich, nicht unbedingt Messe, gehen wir mal zu Festivals. Rock am Ring. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war, aber auch da hat es mal so gestürmt, dass man nicht wusste, was zu tun ist. War das dann höhere Gewalt? Weil die ganzen Besucher waren auf dem Festival, auf dem Gelände, die Bands waren da. Aber es hat halt trotzdem entsprechend gestürmt. Ein von außen kommendes Ereignis, ja klar, den Sturm, den kann ich so nicht kontrollieren. Vernünftigerweise und durch äußerste Sorgfalt nicht abwendbar. Einen Sturm kann ich nicht abwenden, aber kann ich mich bei einem Open-Air-Festival gegen einen Sturm schützen? So selten ist das jetzt auch nicht, dass es regnet oder stürmt. Und da sind wir genau bei.
Und da sind wir bei dem Thema, weil Einflüsse an sich sind ja in der Regel immer extern. Weil sonst wäre es ja kein Einfluss, sondern sonst wäre es ja eine von sich geschaffene, eine intrinsische Maßnahme. Ich weiß jetzt gar nicht, ob intrinsisch da richtig anzuwenden wäre, aber ich formuliere es mal so, klingt schlauer. Die Einwirkung kommt ja immer von außen. Die Frage ist, war man verpflichtet, sich darauf vorzubereiten? Also ist das Thema, wenn ich da kurz switch, Hochwasser ist ein klassisches Thema. Kommt ein Hochwasser einmalig vor, ist es eine höhere Gewalt? Ist es jedes Jahr zwischen was weiß ich, Juli und September? Dann wird irgendwann gesagt, das ist ja keine höhere Gewalt mehr, sondern ein regelmäßig wiederkehrendes Ereignis.
Genau.
Bei Festivals ist es ja so, dass normalerweise, ich grüße auch an Kollegen, die jetzt Veranstaltungen betreuen und nicht aus dem Messebereich sind, wir wollen uns ja da breit aufstellen, bei Festivals muss man eine gewisse Fürsorge auch für Wetterereignisse vorsehen. Die Frage ist, wann beginnt dann ein Extremwetterereignis und wo hört dann die Verantwortung und die Pflicht eines Veranstalters auf, sich auf so etwas vorzubereiten? Und da kann man normalerweise ja auch sagen, war es absehbar zum Konzertbeginn, ist zum Beispiel schon mal ein wichtiger Faktor. Also ja. Würden eigentlich, deswegen auch kleiner Hinweis, bei großen Festivals sind tatsächlich mittlerweile auch Meteorologen in den Teams. Da wird wirklich vorher gesagt, wie sieht denn die Wetterlage eigentlich aus? Wir haben das ja schon mal besprochen, Veranstaltungsleitung, man hat in der Regel eine kalte Lage, also eine Alltagslage, wo man sich bespricht. Und dann wird gesagt, wie sieht denn so die Wetterlage für heute aus? Und wenn da einvernehmlich festgelegt wird, das Wetter passt eigentlich, wir können so durchführen und dann kommt es zu einem Unwetter. Dann, Martin, da würde ich gleich mit dir wieder einhaken, Zimmer, bei dem Thema kann man sich drüber unterhalten. Würde man dort bereits sagen, der schaut ganz übel auf dem Regenradar aus und man würde zum Beispiel aus kommerziellen Gründen einfach sagen, das ist mir wurscht, das probieren wir mal aus, das wird schon irgendwie funktionieren, dann hat man ein Problem, weil dann kann man nicht argumentieren, es war eine höhere Gewalt, weil es war ein erwartbares Ereignis. Und das ist schon mal so der erste Punkt, über den man sich unterhalten muss.
Ja. Kann ich es, wie in der Definition gesagt, kann ich es erwarten, kann ich es vorhersehen? Oder ist es entsprechend wirklich plötzlich und unvorhersehbar? Und daneben noch, sicherlich, ich muss jetzt nicht mit dem Meteoriteneinschlag rechnen. Das ist etwas, was so außerhalb der allgemeinen Lebenserfahrung ist, dass es eigentlich vernachlässigt werden kann. Aber bei sonstigen Ereignissen der höheren Gewalt kommt ja noch der nächste Faktor mit rein. Kann ich es irgendwie abwenden? Ist mir Handwerkszeug gegeben, dass ich hier entsprechend etwas unternehmen kann, um diesem Ereignis entgegenzusteuern. Und das Wetter bei einem Festival, das ist immer der klassische Punkt gewesen. Das ist allerdings beschränkt auf Stunden, auf einen Tag. Es gibt einen ganz fürchterlichen Fall, so nicht Lehrbuchfall, sondern tatsächlich so passiert über ein Fest in Straßburg. Da war es so, Ereignis höhere Gewalt, es stürmt, alle fliehen in ein Zelt. Während des Sturms schlägt ein Blitz in den Baum neben dem Zelt ein und der Baum fällt aufs Zelt. Das ist, man hat den Leuten eine Möglichkeit gegeben, sich in Sicherheit zu bringen, aber es ist daneben noch ein Ereignis eingetreten, das so sehr nicht greifbar war, dass es innerhalb von Sekunden dazu geführt hat, dass sehr viele Menschen auf jeden Fall schwer verletzt und einige sogar getötet wurden. Das ist allerdings alles so ein Sekundeneffekt. Das Schlimme, was wir ja bei der Corona-Pandemie hatten, unabhängig davon, dass so etwas in zumindest der Nachkriegszeit nie irgendwie eine Rolle gespielt hat, ist, dass es so lange dauerte. Dass ein Ereignis höhere Gewalt so lang andauerte und so über längere Phasen hinweg das Ganze belastet hat. Das ist die große Problematik dabei.
Das war ja spannenderweise auch immer die Argumentation von uns beiden gegenüberstehenden Anwälten, dass sie gesagt haben, höhere Gewalt liegt ja nicht mehr vor, wenn das Ding schon zum Zeitpunkt, was weiß ich, seit eineinhalb oder zwei Jahren vorliegt. Genau. Dann konnte man aber wieder argumentieren, ja, aber wenn alle Vorkehrungen für die gegebene Lage vorlagen und die Lage dann wieder in ein Eskalationsverfahren überging, sind wir ja trotzdem wieder in der unerwarteten Situation.
Vollkommen richtig.
Sind alles Themen, die sind ja alle noch nicht bis zum Schluss entschieden, aber das ist zumindest eine Argumentationsfrage. Wir müssen ja immer von der Kausalität auch ausgehen. Stehen die in einem unmittelbaren Zusammenhang? Hätte ich darauf vorbereitet sein müssen, war das Ereignis zu dem Zeitpunkt bekannt? Ist es in eine Art und Weise eskaliert, die nicht erwartbar waren? Man kann es ja mal an einem ganz einfachen Ereignis auch festmachen. Gehen wir mal zurück zu der Messe, Martin.
Mhm. Ja, ja.
Du bist bei einer Messe, es ist 5 Minuten vor Öffnung und in dem Moment passiert etwas. Ein Bagger zum Beispiel durchtrennt das Stromkabel und die Hallen sind stromlos. Mhm. Dann ist in dem Moment ein Ereignis, wo ich jetzt mich fast sogar wetten würde, dass man es als höhere Gewalt einstufen könnte, weil man kann nicht erwarten, dass ein Bagger ein Stromkabel durchtrennt. Also das kann man zwar erwarten, aber das wäre schade, wenn man das alltäglich tun müsste. Wir leben ja Gott sei Dank in Zeiten, wo man nicht zur Tür rausgeht und erstmal mit dem Unheil rechnen muss. Es ist plötzlich eingetreten und ich muss reagieren. Wenn ich dann sage, ich öffne die Messe nicht, dann kann man sagen, okay, das ist auch ein Ereignis höherer Gewalt. Da würde ich fast wetten, dass man da in dem Bereich in einer klaren Rechtsbesprechung landet. Wenn der Bagger das den Tag vorher macht und ich kümmere mich über 24 Stunden nicht darum, sondern bin plötzlich in der Früh überrascht, dass er und da sage, warum hat mir das keiner gesagt? Ich wusste gar nicht, dass da kein Strom ist. Ja, so kann ich auch nicht aufmachen.
Ja.
Dann hat ein Aussteller durchaus mal das Recht zu sagen, lieber Veranstalter, also du hast jetzt 24 Stunden Zeit gehabt, auf das Ereignis zu reagieren. Wie sieht es denn jetzt aus? Also das ist so vielleicht der markante Punkt für den Zuhörer mal. Das ist gleiches Ereignis, aber der Zeitpunkt ist halt auch ein überraschender. Da sind wir bei dem zweiten Punkt. Martin, du hast vorhin den ersten genannt. Der zweite ist eben auch der Zeitpunkt. Wann tritt das Ereignis denn ein? In welcher zeitlichen Folge?
Exakt. Und was natürlich auch hier dazu kam, was sich so als das Credo unseres Podcasts ja auch irgendwie manifestiert. Kein Mensch hat eine Ahnung, wie Messe funktioniert. Erst recht nicht in rechtlicher Hinsicht. Es war die Pandemie da. Es wurden die ersten Verordnungen zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung getroffen. Alles in bester Ordnung. Und dann auf einmal kamen die Leute ums Eck und haben gesagt, Entschuldigung, wir leben von Veranstaltungen. Wir leben davon, dass wir Veranstaltungen durchführen. Was können wir tun? Wir müssen Menschen zusammenbringen. Sonst können wir das, was wir beruflich tun, nicht tun. Es wurden Gesetze erlassen. Erinnerst du dich noch an die Gutscheinlösung?
Oh ja.
Da hat man am Anfang gedacht, okay, jetzt haben wir wenigstens einen Hebel, einen Ansatz. Und siehe da, was stand drin? Wenn eine Musik-, Kultur-, Sport- oder sonstige Freizeitveranstaltung aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht stattfinden konnte oder kann, ist der Veranstalter berechtigt, dem Inhaber einer vor dem 8. März 2020 erworbenen Eintrittskarte oder sonstigen Teilnahmeberechtigung anstelle einer Erstattung des Eintrittspreises oder sonstigen Entgelts einen Gutschein zu übergeben. Das klingt ja quasi so, jawohl, das könnten wir theoretisch auch auf Messebeteiligungen anwenden. Ja, Pustekuchen. Freizeitveranstaltung. Sind wir nicht.
Das alte Thema. Witzig, dass du das übrigens ansprichst. Ich habe hier gerade zwei Karten liegen. Da steht Karten inklusive Sitzplatzreservierung. Karten sind vom Umtausch Rückerstattung ausgeschlossen, außer die Veranstaltung wird aufgrund der aktuellen Gesetzeslage abgesagt. Also die sind für, ich glaube, in 2 Monaten, also ich glaube, das ist noch von Corona da drauf. Also außer die Veranstaltung wird aufgrund der aktuellen Gesetzeslage abgesagt, finde ich spannend. Das ist mal so ein Thema, die sind generell ausgeschlossen, außer das. Finde ich in dem Zusammenhang spannend, weil gerade das Thema, kann man sagen, Gesetzeslage finde ich auch schön. Also es geht nicht Verordnungslage, die ja schnell geht, sondern Gesetz braucht eine Weile, bis es durchgeht.
Ja, also da hast du schon recht.
Man fürchtet quasi, dass man sich noch von Gesetzen überraschen lässt. Ein Thema, das wir übrigens hoffentlich bald mal überwinden, dass Leute immer eine gewisse Hemmnis haben, dass überraschend irgendwas auftaucht, was verordnungstechnisch wirklich im Weg steht.
Vollkommen richtig. Ich meine, wenn wir jetzt dann mal zur Auflockerung
Martin, ich muss ihn unterbrechen. Unsere virtuelle Intelligenz heute hat einen sehr langsamen Liedschlag. Wir müssen jetzt echt mal ein bisschen Pep in die Sache bringen.
Ja, deswegen sage ich ja, machen wir mal ein kurzes Spiel zwischendurch. Und zwar zum fatalistischen Thema. Ja, zum fatalistischen Thema.
Sagte ein berühmter österreichischer Schauspieler.
Gut. Das Thema ist jetzt 28 Days Later. Gleichnamiger britischer Horrorfilm. Hauptprotagonist.
Ich ziehe gerade die Machete von der Wand und bin vorbereitet.
Wacht nach 28 Tagen in einem Londoner Krankenhaus auf, tritt raus und die Stadt ist leer.
Die Stadt also ist kurz, leer und. Kurz gespoilert für alle Netflix-Junkies und sonstige, das ist quasi Walking Dead für Angelsachsen. Ja?
Also und ein bisschen intellektueller. Aber.
Das hast jetzt du gesagt, aber in beiden Fällen wacht irgendwann einer im Krankenhaus auf. Ne? So ist mal, da haben wir schon mal die Einheitlichkeit.
Das stimmt. Gut. Schauen wir doch mal. Wir haben wieder mal den 28.02.2020. 28 Tage später. Sind wir mal nicht so, sagen wir mal, wir nehmen 30 Tage später. Allein in Bayern, ja, Team Vorsicht, das waren ja wir. Wie viele verschiedene Regelungen gab es dazwischen drin? Bezogen auf Veranstaltungen.
Das ist eine spannende Frage, zu welchem Zeitpunkt. Am Anfang haben die sich ja quasi wöchentlich bis zweiwöchentlich erholt. So ab Mitte 21 etwa war es alle 28 Tage, was ja in medizinischer Hinsicht auch für weibliche Zuhörer interessanter Ablauf ist. Und es waren deswegen immer 28 Tage, damit es nach 30 Tagen, weil die andere immer 30 Tage lief. Also nach 28 Tagen kam die neue Verordnung, weil die alte für 30 Tage lief, dass man 2 Tage Zeit hatte, sich darauf einzustellen. Aber am Anfang, darauf willst du, glaube ich, hinaus, war es teilweise ein wöchentlicher Wechsel der Verordnungen. Das heißt, man hat bis zu 4-mal, eher 5-mal sich in einer wechselnden Situation befunden. Aber ich versuche genau wie der Zuhörer immer noch rauszufinden, wie du von Zombies jetzt auf höhere Gewalt kommst. Also,
naja, per se betrachtet, die Zombie-Apokalypse wäre auch ein Fall der höheren Gewalt. Was ich damit nur zeigen will, was innerhalb dieser 28 Tage alles passieren kann. Denn, wie gesagt, Ende Februar, 11.3. kam dann bereits hier unser, wir treten demnächst aus der BRD aus, Ministerpräsident und hat gesagt, Allgemeinverfügung, Verbot aller Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern. 16.3. Allgemeinverfügung, landesweite Untersagung von Veranstaltungen. 20.3. Allgemeinverfügung, landesweite Ausgangsbeschränkung. Das ging Schlag auf Schlag. Wir konnten gar nicht schnell genug reagieren, wie da die Sachen passiert sind. Und das natürlich alles noch so in der Zeit, wo man mal hin und wieder gerne eine Messe veranstaltet. Wo man sich von heute auf morgen nicht sicher sein konnte, wie ist die aktuelle Gesetzeslage.
Aber lass uns dieses, also bei dem Kapitel zumindest die Leute, die es miterlebt haben, kriegen da immer so ein leichtes Sodbrennen und müssen mal so ein Rennie einschmeißen. Lass uns das mal auf aktuelle Ereignisse wieder zurückspiegeln. Nehmen wir doch mal ein Thema Schneefall.
Genau.
Du machst eine Veranstaltung, egal welche Art, im Dezember. Die Wettervorhersage hat seit 4 Tagen vorhergesagt, dass es am Wochenende schwierig wird. Es wurde umfangreich in den Medien darauf hingewiesen, man soll jetzt dann doch mal an Winterreifen denken. Man hat gesagt, da gibt es ganz schön Schneefall in dem Wochenende und so weiter. An diesem Wochenende soll eine Veranstaltung stattfinden. In der Früh stellt man fest, das mit dem Winterdienst hat nicht geklappt. Die Traglast der Hallen, Zeltdächer, was auch immer, durch die Schneelast ist da ein statisches Problem entstanden. Und dann verkündet man, liebe Besucher, aufgrund höherer Gewalt, das sagen wir diese Veranstaltung jetzt ab. Da sind wir uns einig, das würde so nicht funktionieren, Martin, richtig?
Wohl nicht. Die Problematik daran ist tatsächlich, es war ja in Anführungszeichen mit Ankündigung.
Man hätte die Halle mehr heizen können, dass die Schneelast über Nacht abschmilzt. Man hätte Vorsorgungen treffen können durch Winterdienste, sonstiges. nie eine Aussage ohne ein Aber, das ist uns allen bewusst. Das hängt jetzt wieder, kann jetzt jeder sagen, aber meine Halle ist ein Flachdach, da hilft es auf Schmelzen nichts und was auch immer. Aber normalerweise sagt man, okay, da hätte man sich vorbereiten können. Wenn man jetzt aber sagt, man hat so im Frühsommer ja, eine Veranstaltung geplant und aus völlig unvorhersehbaren Gründen kommt es da jetzt zu Schneefall. Völlig abstraktes Thema, man kann jetzt auch sagen, da kommt es zu Regenfällen, die nicht erwartbar waren, was auch immer. Aber nehmen wir jetzt, weil es so schön eindeutig ist, es kommt im Frühsommer zu Schneefall, das konnte überhaupt keiner erwarten, das ist ein Extremwetterereignis, das aufgrund von, was weiß ich, bei den, im ARD hätte man uns erklärt, das ist ein einmaliges Ereignis, das nur alle 1000 Jahre vorkommt, fällt Schnee. Dann ist es einfach so klar wie Kloßbrühe, dass keiner sagen wird, na da hätten sie aber besser mal das Streusalz und eine Schippe bereitgelegt.
Nee.
Weil das kann keiner von dem Veranstalter erwarten.
Exakt.
Und ich glaube, damit wird schön plastisch, warum ein Ereignis nicht als höhere Gewalt an sich gelten kann, sondern die Kombination aus dem Ereignis an sich, dem Zeitpunkt, in dem es eintritt, der Überraschung und der Einwirkung auf die Veranstaltung. Das sind also die Faktoren, die man da berücksichtigen muss, inwieweit man von einer höheren Gewalt ausgehen kann oder von einem zu erwartbaren Ereignis, das nur aufgrund organisatorischer Abläufe nicht bewältigbar ist.
Das ist vollkommen richtig. Und um jetzt da einfach nur mal auch die Überlegung anzustellen, was steckt denn da eigentlich dahinter? Ja, wunderbar, jetzt hat es geschneit und wir sagen die Veranstaltung ab. Ja, und was ist die juristische Folge daraus? Die juristische Folge ist ja im Grunde, dass meine Vertragspartner auf mich zukommen werden und sagen werden, Junge, du hast deinen Vertrag nicht erfüllt. Ich, der dir schon Geld bezahlt habe, möchte jetzt mein Geld wieder. Und das ist halt auch im Bereich der höheren Gewalt schwierig, weil hier würde man von einer klassischen Unmöglichkeit sprechen. Ohne jetzt zu tief ins Detail gehen zu wollen, aber so wurde uns gegenüber seitens von Ausstellern, wo die Messen abgesagt werden mussten oder ausgefallen sind, untersagt wurden, immer argumentiert, ja, es ist ja unmöglich. Es gibt aber auch noch einen anderen Ansatz, nämlich die Störung der Geschäftsgrundlage. Dass man nämlich sagt, wenn etwas eintritt während unseres Vertragsverhältnisses, womit wir beide nicht gerechnet haben, dann schauen wir, wie können wir den Vertrag anpassen, dass er wieder passt. Und das war in aller Regel die Verhandlung mit den Vertragspartnern und bei jedem Ereignis der höheren Gewalt. Sei es jetzt der Schneefall, sei es jetzt hier, dass aus irgendwelchen der Bagger die komplette Messe lahmlegt. Bei jedem Ereignis würde ich immer und auch heute noch dazu raten, redet miteinander. Weil das dann durch beinharte juristische Positionen abzuklären, das verbraucht viel Zeit und Geld.
Das ist ja was sowieso für alles gilt. Das haben wir, glaube ich, in der ersten Folge auch mal gesagt, Martin. Mhm. Man versucht ja vorher immer in gewissen Abläufen dann auch andere Wege.
Ja.
Aber gut, dass du es erwähnst, wir wollen hier nicht auf das hinweisen, aber nur wer grundsätzlich die Thematiken kennt, kann mit ihnen eben auch entsprechend spielen. Deswegen sei das einfach so erwähnt. Wobei man bei der höheren Gewalt übrigens trotzdem auch nochmal erwähnen muss, es kommen immer noch auch Soft Skills, so weiche Faktoren dazu. Nicht jeder Standort ist gleich, nicht jede Firma ist gleich leistungsfähig. Also es gibt ja wirklich Messekollegen, das sei mal erwähnt, die haben kurz vor der Durchführung einer Veranstaltung, also kurz bevor der Aufbau einer Veranstaltung begonnen hat, ist dort in dieser Halle, ist eigentlich eine lustige Geschichte, ist mit Fahrerflucht sozusagen, also ohne Verursacher, ein Hydrant umgefahren worden. Also in der Halle gab es einfach geysirartig eine Wasserfontäne, die die gesamte Halle geflutet hat. Es sind die Kanäle gelaufen, alles, also die Halle war nicht mehr nutzbar. Ein Ereignis nach dem, was wir geschildert haben, also es ist extern verursacht worden, es ist nicht zu erwarten, hat die Einwirkung, dass eine Durchführung einfach so nicht mehr möglich ist und so weiter. Also eigentlich ein Trotzdem haben es diese Kollegen geschafft, in einer Nacht- und Nebelaktion mit Kommunikation, also eine wirklich, wir haben uns ja geeinigt, dass wir Namen auch rauslassen. Ich würde sie gerne nennen, weil es eine absolut hochachtungsvolle Leistung war. Die haben quasi über Nacht im Gelände die Hallen so umgeschildert, dass, also als wäre das nie so gewesen, haben also quasi die Schilder so umgehängt, dass eine andere noch funktionsfähig ähnlich geschnittene, wichtig ist auch ähnlich geschnittene Messehalle, einfach umgenannt worden ist, also wie so eine schlechte James-Bond-Parodie, also man hat Schilder ausgetauscht, Wege geändert, Hallenpläne abgeändert, Lagepläne abgeändert und die eigentliche Halle einfach, als gäbe sie nicht, ausgeixt, ja, die wurde einfach gecancelt und hat dann dort die Messe entsprechend abgehalten. Es hat tatsächlich operativ echt nicht schlecht funktioniert und sie haben es auch wirklich geschafft, dass man nirgends in der Halle die ursprüngliche Hallenziffer, sondern nur die fiktive neue gesehen hat. Also eine Mammutaufgabe. Jetzt könnte man das bei einem neuen Ereignis, wenn es irgendwo anders auftritt, sagen, ja, die anderen haben es ja auch geschafft. Aber da muss man auch mal sagen, das ist halt nicht für jedermann machbar. Ja? Ja. Das hat auch immer mit der Gesamtbetrachtung zu tun. Wichtig ist es eben nur in Fragen der Haftung. Da hat Martin schon richtig gesagt, nie bis aufs Äußerste gehen, aber es ist natürlich gut, trotzdem seine Position zu kennen, auch beim Verhandeln. Weil es ist ein Unterschied, richtig. Wenn ich mir relativ sicher bin, dass es eine höhere Gewalt war, komme ich auf den anderen zu. Was man auch tun sollte, möchte ich nochmal betonen, aber dann komme ich auf ihn zu. Wenn ich einfach es nicht richtig gemacht habe, meine Hausaufgaben nicht gemacht habe und eigentlich dann kommt der andere auf mich mit dem Vorschlag zu. Also bin ich in der schwächeren Handlungsposition. Paritätisch kann das Ganze auch noch laufen, ist natürlich auch klar. Aber wenn wir mal eine durchschnittliche Veranstaltung, nehmen wir sogar eine kleinere Veranstaltung mit nur 200 beteiligten Ausstellern als Beispiel nimmt, da sind halt auch 10% dabei, die es halt auch, also man kann ja nie von der einheitlichen Seite, die einen sind sowieso von Anfang an partnerschaftlich, die anderen eher konfrontativ. Also wäre es einfach nicht schlecht, wenn man diese Grundlage für sich mal eingeordnet hat. So, das war unser heutiger Part zum Thema höhere Gewalt. Martin, oder hast du noch Ergänzungen?
Nein. Und leider auch keinen erheiternden Fall mehr zum Schluss. Aber ich denke, wir haben die wesentlichen Punkte soweit besprochen. Ein ernstes Thema, aber eines, das einen leider immer wieder ereilen kann. Das nächste Mal machen wir wieder irgendwas Nettes, Lustiges.
Ja, wir müssen vor allem, wir sind, also Gott sei Dank wird es hier immer lockerer. Das liegt auch daran, dass wir uns langsam an dieses Format gewöhnen. Ja. Es hört sich nicht mehr an wie der Mitschnitt von einer Videokonferenz. So war es bei der ersten Folge. Ja, da habe ich echt gedacht, man hätte einfach so ein Teams-Call mitgeschnitten. Wird angenehmer. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Seien Sie uns gewogen. Bleiben Sie uns treu.
Vielen Dank.
Wir freuen uns aufs nächste Mal. Und immer Adieu. Viel Spaß bei Veranstaltungen. Es ist einfach die geilste Branche dieser Welt. Und wir sehen uns wieder oder hören uns wieder. Vielen Dank.
Adieu.
Bis dann.